Deutschlandfunk Kultur. Fazit.
Nach dem Berliner ist das Leipziger Ethnologische Museum im Grassi-Museum die zweitgrößte Sammlung dieser Art. 2005 wurde es neu eingerichtet und jetzt, nach etwa 20 Jahren, ist es Zeit für eine Umgestaltung. Heute Abend wurde wieder ein neuer Abschnitt eingeweiht, insofern interessant, als es unter anderem um die Geschichte des Museums und der Ethnologie vor 1990 geht, sprich DDR. Zum anderen um eine queer-feministische Perspektive auf die Ethnologische Sammlung. Unser Museumsmann Nikolaus Bernau war da in Leipzig. Lohnt sich denn der Besuch jetzt?
Also ich finde wirklich, es lohnt sich sehr. Also erstens deswegen, weil die Räume auch schön gestaltet sind, das ist das eine. Aber das andere ist, weil man doch neue Perspektiven bekommt und weil man irgendwie ständig unter so Blutdruckwallungen ein bisschen leiden kann. Also zumindest, wenn man so ein bisschen dazu tendiert. All die Weile, da werden schon ziemlich steile Thesen in die Gegend gestellt. Und wenn man aus unterschiedlichsten Perspektiven da durchgeht, kann man sich mal in diese oder mal in jene Richtung aufregen. Also es gibt zum Beispiel eine Installation der nigerianischen Schriftstellerin, Ethnologin etc., die hat unglaublich viele Berufe, Mary Osarentin Omoregie, über Frauen am Hof des Oba von Benin. Das Ganze ist im Zusammenhang mit einer neuen Ausstellung der Benin-Bronzen zu sehen. Und diese Frauen haben Geschichten hinterlassen. Das sind im Wesentlichen Geschichten, wie setze ich meinen Thronfolger dadurch durch, dass ich die Thronfolger der anderen Frauen des Oba umbringe oder irgendwie einen großen Krieg veranstalte oder ansonsten mich auch relativ gewalttätig verhalte. Wenn man das Ganze so durchliest, fragt man sich ja, okay, das ist ein toller Beitrag zur Gewaltgeschichte Benins, die ja ansonsten in den deutschen Debatten sehr, sehr unterbewertet wird, um es mal ganz vorsichtig zu sagen. Benin war einer der wichtigsten Sklavenhändlerstaaten Afrikas. Aber man fragt sich natürlich unwillkürlich, wo ist da jetzt so der Feminismus drin und wo ist die feministische Perspektive auf den Hof des Obas? Mit Ausnahme der Tatsache, dass dort eben Frauen zu Worte kommen.
Es handelt sich um eine neue Dauerausstellung. Ja, also vielleicht, um das nochmal zu erklären. Das ist das, was man jetzt als ethnologische Ausstellung im Grassi-Museum sieht.
Es ist ein Teil davon. Also es sind auch schon andere Teile eingeweiht worden. Es gibt vor allem, das ist ganz, ganz wichtig, ich glaube, es ist sogar zentral, damit die ganzen Ausstellungen funktionieren. Es gibt noch die alten Ausstellungen von 2005 daneben. Das sind im Wesentlichen die Kulturgeschichte Südasiens und Südostasiens, also von Indonesien und von Indien und Pakistan und teilweise von Afrika noch. Und das ist dann sowas von konventionell und sowas von großartig klassisch gemacht. Also man sieht eben Vitrinen mit Schmuck, mit Kleidung etc. Und dann gibt es ein kleines afrikanisches Dörfchen aufgebaut und eine Bungalow-Wand aus Sri Lanka und so weiter. Und mit dieser Folie, da wirken dann oben diese thesenstarken Ausstellungen im Obergeschoss viel, viel besser.
Und diese Thesen von oben, wie Sie sagten, die queer-feministischen Thesen, würden Sie jetzt auch ein bisschen in Zweifel ziehen, wenn ich Sie richtig verstanden habe?
Nicht in Zweifel ziehen, aber man fragt sich so ein bisschen, ist das wirklich durchgezogen? Ja, also es gibt zum Beispiel dann mittendrin, das ist ein ganz toller Saal, also mit Spiegeln ausgekleidet und man reflektiert sich ständig selber, eben auch metaphorisch, man reflektiert sich ständig selber. Es gibt dann mitten in dem Saal eine Skulptur, die aus der Dresdner Kunstsammlung kommt, die dort sehr berühmt ist, nämlich die Vergewaltigung eines Satyrn oder durch einen Hermaphroditen oder andersrum. Es ist ein wirklicher Kampf. Eine entsetzliche Figur, die in Dresden ganz berühmt ist und die steht dann dort eben auch wirklich mal als Vergewaltigungsskulptur. Es ist eine Vergewaltigung. Oder eine Figur aus Papua-Neuguinea, die berühmt ist deswegen, weil sie eben weibliche Brüste und einen männlichen Penis hat. Und diese Kombination hat europäische Kolonialleute unglaublich fasziniert. Die eigentlich hat jedes Museum so eine Sache. Ja, aber das jetzt mal reinzustellen in eine Ausstellung über Geschlechteridentitäten und über ihren Wechsel, da wird es dann schon ziemlich spannend. Vor allen Dingen direkt neben großen Porträts zum Beispiel aus Albanien von Frauen, die dort Männerrollen zugeschrieben bekommen, richtig. Es ist auch wirklich spannend. Man fragt sich aber so ein bisschen, ja, ist das jetzt wirklich erschöpfend queer-feministischer Diskurs? Mhm. Das muss man ganz klar sagen. Diese Objekte sind nicht dazu da, um Schwule oder Lesben oder Bisexuelle etc. In den Museen zu zeigen, sondern die werden jetzt nachträglich dahingehend aufgeladen.
Kommen wir auf diesen anderen Aspekt nochmal, nämlich der Umgang der DDR mit der ethnologischen Sammlung.
Ja, das ist ziemlich spannend. Also die DDR-Geschichte wird in den meisten Museen Ostdeutschlands ja ziemlich ausgeblendet immer noch. Man hat da so ein bisschen ja, so ein Schamempfinden in dem Sinne. Das wird in Leipzig anders gemacht und zwar sehr bewusst und auch sehr selbstbewusst. Es war das größte und es war letztlich auch das einzige große ethnologische Museum in der DDR neben dem in Herrnhut und dem in Dresden. Die ethnologische Sammlung in Berlin befand sich in West-Berlin und die Behauptung ist die, dass man sich dort besonders früh antikolonial inszeniert habe und antikolonial gearbeitet habe. Das stimmt tatsächlich. Also man guckt sich die Sachen an, da fängt das schon in den 60er Jahren an, dass man sehr antikolonial argumentiert. Nur das Problem ist, wir wissen aus dieser Ausstellung heraus nicht, ob das jetzt was speziell DDR war. Wie sah das im restlichen Ostblock aus? Und wenn wir uns museumshistorisch umgesehen, dann sehen wir eben, ja, hallo, genau die gleichen Debatten finden als Debatten zumindest, auch im Westen Europas, mindestens in Großbritannien, auch in den USA statt. Also die Dekolonisierung der Museen beginnt ja überall schon in den 70er Jahren, spätestens. Und die Museumskuratoren fangen überall schon an. Direkt daneben steht dann, und das wird garantiert einige postkoloniale Aktivisten fürchtlich aufregen, steht dann eben ein nachgebautes Tipi von auch ausdrücklich als Indianern bezeichneten Ureinwohnern Nordamerikas. Das ist eine Installation, die kommt aus dieser ganzen Indianerbewegung in der DDR. Und das mal einfach so nebeneinander zu stellen, das finde ich schon cool.
Nikolaus Bernau über eine neue Dauerausstellung im Leipziger Grassi-Museum für Völkerkunde. Vielen Dank.